Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast sind gleich zwei Personen, Kim Gutowski und Lauren Kaschmaschik. Die Interviews fanden nacheinander statt und sind in dieser Folge, da sie inhaltlich starke Überschneidungen hatten, für dich zusammengeschnitten. Kim ist Logopädin und arbeitet am Medical Voice Center in Hamburg. Dort widmet sie sich leidenschaftlich allen Störungsbildern rund um das Thema Stimme. Und so ist auch unser Gespräch. Es geht um viele verschiedene Störungsbilder und einen Einblick in ihre Arbeit. Viel Spaß! Das wirst du sicher ständig gefragt, was mache ich, wenn ich einen Hustenreiz habe? Hast du da eine kurze Antwort drauf?
Was mache ich, wenn ich einen Hustenreiz habe? Husten, aber nicht zu doll.
Mhm. Da sind wir eigentlich gleich schon bei ganz interessanten Fragen. Husten oder räuspern?
Husten.
Besser eine teure Lutschpastille oder ein Lieblingsbonbon lutschen?
Lieblingsbonbon.
Am Tisch sitzend oder in Bewegung?
In Bewegung.
Hands-on oder Beratung?
Hands-on, definitiv.
Ja gut, hands-on, da sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema. Es war mir eigentlich ganz klar, dass du das antworten würdest. Manuelle Therapie, da sind wir genau dabei, was ja dein Fokus ist. Magst du ein bisschen berichten, bei welchen Störungsbildern du das ansetzt, was vielleicht so der Hauptfokus ist, wie du da hingekommen bist, würde mich auch interessieren.
Mhm. Ja, also hauptsächlich behandeln tue ich eigentlich Globuspatienten, aber ich habe auch viele PatientInnen mit hyperfunktionellen Dysphonien, die ich behandle. Mittlerweile kommen auch immer mehr junge Patienten mit Mutationsstimmstörungen. Mhm. Die kann man tatsächlich auch sehr gut manuell behandeln. Ab und zu kommt es vor, dass ich auch Profisängerinnen und Sänger mit meiner Kollegin im Wechsel oder im Austausch behandle. Die sind dann vorwiegend im Gesangsunterricht beziehungsweise im Coaching bei meiner Kollegin. Und ich kann dann ab und zu aber auch mal mit meinen Griffen Abhilfe schaffen. Mhm. Genau, und hingekommen bin ich da eigentlich, ja, ich weiß es nicht so richtig. Ich war auf einmal drin. Also ich habe mich nie damit vorher befasst, dass ich das machen möchte. Ich habe mich auch nie damit befasst, dass ich mal Stimme therapieren möchte. Ich dachte in der Ausbildung immer so, ja, ich bin voll Kinderfrau, mhm, auf jeden Fall. Und dann habe ich aber während meines ersten Jobs durch Zufall manuelle Techniken entdeckt und habe dann festgestellt, hey, im Bereich Stimme kann man das mega gut benutzen. Und so bin ich im Bereich Stimme gelandet.
Mhm. Ja, richtig cool. Du hast jetzt gerade schon von verschiedenen Störungsbildern berichtet. Was mich ganz grundsätzlich interessieren würde, weil ich aber von dem Medical Voice Center in Hamburg nicht so viel Ahnung habe, da kommen doch Leute zu euch, die werden dort operiert und dann gehen die ja wieder weg, weil die auch von weit her kommen. Findet da dann trotzdem Therapie statt oder verweist ihr die dann an andere Praxen, dann in Wohnortsnähe oder?
Mhm. Also es kommt im Prinzip darauf an, was die Person hat. Mhm. Wir haben natürlich viele, die wir als Therapeutinnen gar nicht sehen. Die haben eine ganz klare OP-Indikation, die kommen für eine ärztliche Untersuchung, haben die OP und genau, gehen dann, mhm, wieder. Wir haben aber auch viele, die kommen erstmal mit einem unspezifischen Störungsbild, wo man auch selber erstmal in der Untersuchung schauen muss, worum geht's hier eigentlich. Und manchmal ist es eben so, dass die dann am gleichen Tag oder auch am Folgetag, wenn das vom Zug her möglich ist, dass die dann noch zu mir oder meiner Kollegin in die Behandlung kommen. Mhm. Und dann geht's wieder nach Hause. Und wir haben eben im Rahmen der Globusbehandlung einen Kombitermin. Das bedeutet, dass die Leute immer eine endoskopische Untersuchung vorweg haben und danach einen 60- bis 90-minütigen Termin zur manuellen Therapie.
Globusgefühl, da denke ich jetzt an den Globus und an Reisen. Das hat damit ja aber gar nichts zu tun.
Ja.
Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
Ja.
Was ist denn ein Globuspatient oder, ja, eine Globuspatientin?
Also angelehnt ist es wahrscheinlich sogar an den Reiseglobus, weil der diese schöne runde Form hat. Mhm. Und es meint im Prinzip das Gefühl, dass so ein Ball im Hals sitzt. Also das ist das, was viele Betroffene beschreiben, dass sie das Gefühl haben, es ist ein Ball in meinem Hals, irgendwie ein Kloß, der diese Form hat, mhm, der da nicht hingehört und weg muss.
Mhm. Und du hast jetzt gesagt, es gibt einen Kombinationstermin mit Endoskopie und dann einer Intervention. Sieht man denn diesen Ball?
Nein.
Nein.
Nein. Muskelspannung kann man auf bildgebenden Verfahren nicht sehen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, was ich sehe, warum Leute teilweise jahrelang mit diesen Beschwerden rumlaufen, weil sie natürlich ärztliche Diagnostiken noch und nöcher durchlaufen, ohne dass irgendwer einmal den Kehlkopf angefasst hat.
Mhm.
Und Muskelspannung kann man auf keiner Bildgebung sehen.
Also es ist kein Fremdkörper vorhanden, sondern es ist tatsächlich etwas, was nur in den Muskeln zu spüren dann ist, wenn man es jetzt taktil bearbeiten will.
Genau, es ist ein Fremdkörpergefühl. Es ist das Gefühl, dass da etwas ist, was da raus muss oder nicht hingehört. Aber de facto ist nichts da, was man sehen kann.
Und haben diese Leute dann auch mit Räuspern zu tun? Also ist Räusperzwang damit assoziiert?
Mhm. Räuspern ist häufig eine Folge auf oder eine Folge von dieser Empfindung. Also die Personen versuchen ja auch, dieses Gefühl loszuwerden. Und was machen die? Die schlucken sehr kräftig, die räuspern extrem stark, die husten vielleicht auch mit sehr viel Anstrengung, um dieses Gefühl loszuwerden, um sich davon zu befreien. Deswegen ist Räuspern häufig eine negative Folge dessen.
Okay. Und dann kann es auch noch zu einer funktionellen Störung oder auch zu Knötchenbildung oder sowas wahrscheinlich im Verlauf kommen, durch diese kompensatorischen Maßnahmen, die man da ergreift.
Mhm, kann passieren. Es ist aber eigentlich selten oder in den meisten Fällen ist Globus nicht die Stimme betreffend. Also die Personen beschreiben am Anfang eigentlich keine Stimmstörung. Mhm. Es ist, würde ich sagen, eher so, dass sie die Globusbeschwerden noch stärker machen. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo Menschen ein Globusgefühl haben und zusätzlich auch eine zum Beispiel hyperfunktionelle Dysphonie entwickeln oder entwickelt haben. Und da ist dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine organische Folge irgendwann daraus entsteht, gegeben.
Ja, also du hast jetzt Hyperfunktion gesagt. Die Hypofunktion, gibt es die auch? Und also es gibt ja so eine Kontroverse auch darüber, dass es möglicherweise eine Hyperfunktion eigentlich nicht gibt, sondern dass es primär immer eine Hypofunktion ist, was dann durch eine Überspannung kompensiert wird. Hast du da eine Meinung zu oder Erfahrung ja auch aus der Praxis?
Also wahrscheinlich mache ich mir nicht viele Freunde oder Freundinnen, wenn ich sage, ich glaube nicht so richtig an die hypofunktionelle Dysphonie. Das Einzige, was eine Hypofunktion in dem Sinne ist, ist ja dann die Atemfunktion, weil die Person ja ihre Atemfunktion beziehungsweise die Zwerchfellbewegung nicht in dem Maße nutzt, wie es eigentlich genutzt werden müsste. Und daraus entsteht ja kompensatorisch zu viel Anspannung im Halsbereich. Also ich sehe es eher so, dass es ist schon eine Kompensation, aber ich sehe es nicht so, dass die Muskulatur zu schwach ist, um Stimme zu bilden.
Mhm. Okay, ja, spannend. Dann erzähltest du noch von Mutationsstimmstörungen. Da gibt es ja verschiedene Arten. Kannst du vielleicht sagen, mit welchen du vor allen Dingen zu tun hast oder wo man die besten Effekte sehen kann in der Therapie? Sind das Jungs oder Mädchen, die zu dir kommen?
Mhm.
Genau, sowas würde mich interessieren.
Es sind Jungs, die gerade...
Nur Jungs?
Nur Jungs, also ich habe bisher nur Jungs gesehen, die Mutation, also den Stimmbruch, schon erlebt haben. Die Stimme ist aber hoch geblieben. Das ist das Patientenklientel, was ich sehe. Mhm. Und
die Diagnose ist dann Mutationsfistelstimme, oder?
Genau, ja, richtig. Und was diejenigen dann beschreiben, ist gar nicht unbedingt, man muss sich vorstellen, es ist vielleicht ein 14-jähriger Junge, der da sitzt und man fragt, was ist das Problem? Das ist für die manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Und was man dann häufig hört, ist sowas wie, ja, ich spreche irgendwie anders oder ich kann nicht so laut werden. Natürlich kann man mit dieser hohen Stimmlage nicht gut laut werden, wenn man die tiefe Funktion nicht erreichen kann. Und meine Erfahrung ist, dass man über die manuelle Therapie, gerade über die Dehnung des CT in Kombination mit einer guten Atembewegung total gut die tiefe Stimmgebung wieder erlernen kann, beziehungsweise man hat sie ja nicht verlernt, sie war nur nicht zugänglich in dem Moment.
Und wie lange dauert das? Also ist das eine Stunde, mit denen, in der du mit den Leuten arbeitest?
Also, ich hatte schon mal einen, da habe ich den habe ich ein bisschen manipuliert, ein bisschen behandelt und habe ihm selber gezeigt, wo die Stelle ist, wo er seinen Finger rauflegen kann. Also man kann die tatsächlich selbst anleiten, das selber zu machen. Und der ging mit einer tiefen Stimme wieder raus. Mhm. Ich hatte aber auch schon mal jemanden, der hat einfach den Transfer in den Alltag nicht so gut geschafft, wo ich mich auch dann frage, was ist denn vielleicht auch der Nachteil für die Person, jetzt mit einer tiefen Stimme hier rauszugehen? Das ist vielleicht für Jugendliche auch ein Aspekt der Gesichtswahrung. So, der kommt auf einmal in die Schule und spricht ganz anders. Das ist für den ja auch erstmal eine komische Situation. Deswegen glaube ich, dass es auch psychologische Mechanismen gibt, die dann greifen, dass die Person das vielleicht nicht sofort in den Alltag übertragen kann.
Ja, oder möchte.
Genau.
Genau. Und das ist ja dann auch möglicherweise eine interdisziplinäre Therapie notwendig macht, also dass unterschiedliche Disziplinen raufschauen, weil es einfach ein multidimensionales Problem ist, weil die neue Stimmgebung zwar möglich ist, das ist dann in der Funktion erstmal möglich, aber in den Alltag das zu übertragen, bedarf halt Mut, verändert irgendwie was an der Persönlichkeit, auf einmal erwachsen zu sein. Mhm. Ja. Ich erinnere mich nämlich auch in der Praxis daran, an einen Patienten, wo die Mutter das auch gar nicht akzeptieren konnte. Plötzlich ist da eben nicht mehr mein kleines Kind, sondern plötzlich ist da ein junger Mann. Mhm. Und visuell habe ich ihn sofort als jungen Mann wahrgenommen. Aber die Mutter sagte auch, es war ihr kleinstes Kind. Also sie hatte dann noch größere Kinder. Und das war halt so das Nesthäkchen. Und da hing sie, glaube ich, auch noch sehr dran. Und für uns war dann der erste Transfer, die Mutter kommt rein und wir bleiben in dieser Stimmlage. Und der weitere Transfer natürlich dann noch nach außen, das zu tragen.
Mhm. Ja.
Also genau.
Häufig, ich glaube auch, dass diese Mutter-Sohn-Bindung eine große Rolle spielt. Ich hab mich damit psychologisch jetzt noch nicht so auseinandergesetzt, dass ich das beurteilen könnte, aber mir fällt auf, die kommen immer mit der Mutter und sind Einzelkinder häufig.
Ah, okay, auch spannend.
Ja. Ja.
Brauchst mal eine Studie zu.
Ja.
Mal zu einem ganz anderen Störungsbild, Transpersonen. Glottoplastik ist da ja so das Wort. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was genau wird da gemacht? Was ist das für eine Operation? Wie passiert das und was machst du da als Logopädin?
Mhm. Gerne. Also wir behandeln Transfrauen, die den Wunsch haben, die Stimme permanent in einer Tonlage zu benutzen, bei der sie sich nicht konzentrieren müssen, dass die Stimme eventuell wieder nach unten sackt. Gerade auch beim Husten zum Beispiel, beim Lachen, bei reflektorischen Bewegungen einfach. Und bei uns bieten wir die Glottoplastik an. Das ist eine Operation, bei der die Stimmlippen verkürzt werden, beziehungsweise zu 50% ungefähr zusammengenäht werden, sodass einfach nur noch die Hälfte des eigentlich gesunden Stimmbands schwingen kann. Deswegen, die Stimmlippen an sich werden nicht verkürzt, sondern der Anteil der schwingenden Masse wird verkürzt. Mhm. Und zusätzlich wird Botulinumtoxin injiziert und auch ein Filler injiziert, damit einfach während der Heilungsphase das Gewebe gut verwachsen kann und einfach die Bewegung in den Stimmbändern und im Gewebe an sich ein bisschen reduziert wird während der Heilungsphase. Deswegen wird es injiziert. Und das ist der Grund, warum die Stimme häufig noch eine längere Zeit heiser ist nach der OP. Mhm. Und da kommen dann die Logopädinnen ins Spiel. Die sind am Anfang erstmal auch so ein bisschen Vertrauensperson oder Begleitperson. Und es geht erstmal darum, einen klaren Stimmklang wieder zu erarbeiten und auch zu schauen, welche stimmgebenden Muster bringt die Person vielleicht mit? Wie hat sie die Stimme vorher benutzt? Was sind auch Mechanismen, um die Stimme höher zu machen, die die Person vorher benutzt hat? Die sind jetzt nicht mehr notwendig. Wie kann man die gegebenenfalls abbauen? Mhm. Und es gibt auch Möglichkeiten, eben noch an der Resonanz oder auch an der Modulation logopädisch weiterzuarbeiten.
Mhm. Genau, weil Stimmen, also die Höhe ist ja ein Aspekt von dem, was als weiblich wahrgenommen wird. Da spielen noch andere Aspekte rein.
Richtig.
Genau, du hast jetzt Modulation schon gesagt. Fallen dir noch andere ein?
Genau, Resonanz auf jeden Fall. Mhm. Tatsächlich ist aber Tonhöhe der entscheidende Faktor, der entscheidet, ist die Stimme oder nehme ich die Stimme männlich oder weiblich wahr. Ist eigentlich der Hauptaspekt.
Mhm. Für das Passing, so
genau.
Ist ja der Fachbegriff. Ne?
Ja.
Genau, ja. An welchem Punkt siehst du denn die Leute? Also du hast gesagt, du bist Vertrauensperson, deswegen nehme ich an, auch vor der Operation schon.
Genau. Also wir führen auch das Anamnesegespräch mit den Patientinnen durch. Das ist auch relativ lang, geht ungefähr 90 Minuten. Da geht es erstmal darum, die Person kennenzulernen, auch zu wissen, was hat die Person schon für stimmliche Erfahrungen gemacht im Bereich Therapie. Hat die schon mal Logopädie gemacht? Hat die sich selber irgendwelche Techniken beigebracht? Hat die noch nie irgendwas von Stimme gehört? Und wir wollen natürlich wissen, was da einfach die Erfahrungen sind. Und wir klären über das Stimmverhalten nach der Glottoplastik auf, weil es ein paar Faktoren gibt, die zu berücksichtigen sind, gerade Stimmgebung, Husten, Räuspern, Niesen. Das alles sollte nach der OP vermieden werden. Und da klären wir einfach auf, was man stattdessen tut.
Und über welchen Zeitraum? Also du hast gesagt, dass es dauert mit der Heilung. Sind das
genau,
zwei, drei Tage?
Das ist
sind das
super,
zwei Wochen?
Super individuell. Mhm. Also erstmal sind ja 2 Wochen nach der OP komplette Stimmruhe. Dann sehen wir die Patientinnen wieder, machen auch schon die erste logopädische Einheit. Und dann das Stimmtraining streckt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, um die 3 Monate. Es ist aber ganz individuell, wie lange der Prozess dauert, bis wirklich letztlich die Stimme, die neue Stimme gut hörbar ist oder auch so ist, dass die Patientinnen zufrieden sind. Bei manchen ist es so, dass man nach 2 Monaten sagt, hey, wow, super gut, die Person ist super happy. Und manchmal dauert es auch ein Jahr.
Mhm. Okay, sehr spannend, danke.
Gerne.
Als letzte Frage würde mich noch interessieren, ob du irgendein Patientinnenbeispiel oder Patientenbeispiel hast, an das du gerne denkst, wo du vielleicht mit etwas Kleinem viel bewirkt hast oder wo du einfach gern dran denkst, wo du ja einfach einer Person sehr geholfen hast.
Ich habe keine bestimmte Person im Kopf, aber ich kann generell sagen, dass ich total verblüfft bin, wie erleichtert die Globus-Betroffenen sind, wenn man ihnen sagt, das ist ein reales Ding, ich glaube dir das, dass du das hast und ich kann das fühlen, dass du das hast, dass die Person nicht das Gefühl hat, ich bin verrückt, ich bilde mir das nur ein und ich habe irgendwas, was niemand findet. Mhm. Das ist eigentlich ein schöner Moment, wenn ich die Rückmeldung bekomme, oh, ich bin total erleichtert, dass ich hier irgendwie einen Ort gefunden habe, wo mir geholfen wird.
Mhm. Toll. Das freut mich auch sehr. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Leider mussten wir an dieser Stelle schon enden, da die Bahn zurück nach Hamburg ausnahmsweise pünktlich war. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle für die erhöhte Sprechgeschwindigkeit, die wir hatten, um möglichst viel besprechen zu können. Da wir das Thema Stimmtherapie bei Transpersonen noch etwas vertiefen möchten, haben wir uns eine weitere Fachperson dazu eingeladen. Lauren Kaschmaschik. Sie ist Atemsprech- und Stimmlehrerin, Transberaterin, Sängerin und Model. In unserem Gespräch ging es um das Leben als Transfrau, allgemein ein wenig Begriffskunde und die Therapie bzw. Beratung, die Lauren anbietet.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung.
Wir starten einfach direkt rein. Du bist eine Transfrau.
Ja.
Seit wann?
Oh, das ist eine Standardfrage, ne?
Ich weiß es nicht, ist es?
Ja, das ist die Standardfrage. Seit wann hast du das Gefühl, dass du trans bist? Kriege ich total häufig gestellt. Und ich kann eigentlich jetzt auch keinen genauen Zeitpunkt datieren. Also das war jetzt nicht bei Oma um 15 Uhr beim Kaffee und Kuchen, dass ich gesagt habe, oh Gott, es fiel mir ein, ich bin ja trans. Mhm. Sondern das war und ist meistens auch ein total langer Prozess. Mhm. Und hat eigentlich schon so in der Kindheit angefangen, mit einfach den Tendenzen ja nach eher ja stereotypisch heteronormativ weiblichen Sachen quasi, Spielzeugen, Anziehsachen und genau, dann ist es mit der Zeit halt gerade in der Pubertät war, glaube ich, so ein bisschen der Schlüsselmoment, einfach weil der Körper sich verändert hat, die Stimme sich verändert hat, Muskeln angefangen haben zu wachsen, Knochen angefangen haben zu wachsen und dann bin ich ganz schnell mit 12, 13, ich war jetzt auch nicht das schlankste Kind irgendwie, aber mich ganz schnell mit 12, 13 auch in eine Essstörung reingerutscht. Genau, und ich glaube, das war auch so unterbewusst damals der Moment, wo ich gesagt habe, oder wo mein Körper mir gesagt hat, okay, das soll nicht dahin, bitte entwickel dich nicht in diese Richtung. Also jetzt, wenn ich von heute aus da so drauf schaue auf diese Zeit, würde ich das behaupten, dass es irgendwo auch damit zu tun hatte. Ja, und dann habe ich das mit der Essstörung irgendwie wieder gewuppt bekommen. Es war aber auch alles schon am Limit und es ging mir einfach psychisch unglaublich schlecht. Also von Depression zu sozialen Ängsten, zu sämtlichen Ausweichungen von sozialen Kontakten und andererseits sich auch irgendwo eine harte Schale aufbauen, weil man weiß, es geht sonst nicht so weiter. Und deswegen, es ist gar nicht so dieser Moment, ach, da habe ich gemerkt, dass ich trans bin. Irgendwann mit 16, 17 kam tatsächlich auf dem Gymnasium Lehrerin zu mir hin und ich wusste gar nicht, ich komme aus der Provinz, ich bin in Salzgitter geboren und aufgewachsen auf dem Dorf. Irgendwann kamen Lehrerinnen zu mir und meinten zu mir, du sag mal, nimmst du nicht Hormone? Mhm. Und ich war total perplex, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Okay, Hormone? Wieso? Warum sollte ich Hormone nehmen? Da noch so vorwurfsvoll. Mhm. Und dann bin ich erst durch Social Media, damals noch YouTube und sowas, durch Trans-Bloggerinnen drauf gekommen, dass ja die Möglichkeit besteht, auch den Körper anzupassen. Und dann wurde der Wunsch danach auch größer. Und ja, es war so ein langer Leidensweg-Prozess. Und genau, deswegen, das seit wann oder dieses genaue Da hat es angefangen, gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ich glaube auch bei den meisten Menschen nicht.
Ja.
Und ich finde auch deswegen dieses Wort generell, ob jetzt sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität, dieses Wort Coming Out total schlimm, weil es auch immer so was Zwangbehaftetes hat. Mhm. Dieses, ich muss aus mir rauskommen, ich muss es nennen können und wissen können und es preisgeben. Nee, musst du nicht. Und es ist okay, wenn es Zeit braucht und wenn es auch länger braucht, das zu offenbaren, wenn du es denn willst.
Nochmal zu den Begrifflichkeiten. Also ich habe jetzt gerade den Begriff Transfrau verwendet.
Ja.
Vielleicht kannst du nochmal erklären, was Transfrau, Transmann, Cis, dass wir so ein bisschen in diesem Dschungel aus Begrifflichkeiten, Coming Out, das hat ja was mit einer sexuellen Orientierung zu tun.
Ja, nicht, ich glaube nicht unbedingt.
Ah,
Coming
okay.
Out meint ja einfach, also grob deutsch übersetzt, aus sich rauskommen. Mhm. Sich zeigen, sich offenbaren und das lässt sich ja universell übertragen aufs Transsein als auch aufs Homosein. Wobei ich es halt, wie gesagt, immer auch ein bisschen belächle, diesen Begriff, weil, also ich meine, welche heterosexuelle Cis-Person hatte jemals ein Coming-out? Mhm. Also auch niemand. Und ich fände eigentlich die Vorstellung sehr, sehr lustig, mal zu sehen, wie es in der Welt wäre, wo Heteropersonen, wo es abnormal wäre, dass Heteropersonen sich quasi offenbaren. Ja, ich glaube, generell zu den Begriffen cis, trans, da ist immer so super viel Unsicherheit in der Verwendung, weil ich glaube, das Denken zu verkompliziert ist. Trans meint eigentlich, ich glaube, das sind Begriffe, die ursprünglich auch viel in der Chemie genutzt worden sind, also in der Wissenschaft. Trans meint nichts anderes als entgegengesetzt und cis meint nichts anderes als gleich.
Mhm.
Also trans heißt entgegengesetzt der Geschlechtsidentität des Geschlechts, worin man sich selbst wahrnimmt und worin man sich selbst fühlt. Und cis meint einfach, man ist d'accord damit. Mhm. Man ist man
genau,
fühlt sich kongruent
wird häufig dann verwendet, ne? Geschlechtskongruenz.
Genau, es wird in der Medizin auch ganz oft der Begriff Geschlechtsinkongruenz für Transpersonen benutzt. Ja.
Du hattest jetzt gesagt, dass das ein langer Prozess ist. Mhm. Ist der irgendwann abgeschlossen? Also, weil du hast da auch davon gesprochen, das war ein langer Prozess, also hast die Vergangenheitsform jetzt verwendet. Das scheint ja schon, also das ist ja so ein Indiz dafür, dass du das vielleicht das Gefühl hast, es sei abgeschlossen.
Also ich glaube komplett, und das ist auch so super individuell, ich glaube so komplett abgeschlossen ist der Prozess nie. Zumindest wenn man nicht in Stealth, das heißt, wenn man in Stealth meint, nichts anderes als man lebt quasi nicht offen damit. Man geht nicht offen damit um. Es gibt Menschen, die wollen auch nicht, dass deren Vergangenheit ihre Gegenwart quasi und ihre Zukunft tangiert. Also die das dann wirklich abschließen und sagen, okay, ich bin eine Frau und mein Transsein will ich gar nicht mehr thematisieren, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich gehe ja jetzt ziemlich offen auf Social Media oder generell im Kontakt mit Menschen. In der Transberatung im Andersraum in Hannover gehe ich relativ offen damit um. Weil ich selbst auch nicht das Problem damit habe. Und ich für mich persönlich würde sagen, der Prozess ist nie richtig abgeschlossen, weil auch wenn ich heute mich mehr als je zuvor als Frau fühle und angekommen fühle, werde ich trotzdem vom Außen jetzt zwar nicht mehr, ich habe das Privileg auch, müssen wir dazu sagen, dass ich rein vom Optischen in dieser Gesellschaft, die nun mal sehr, sehr binär ist und einordnet in weiblich und männlich, dass ich als weiblich passe. Passing vielleicht auch nochmal als Begriff. Passing meint nichts anderes als, man wird, also in der Trans-Bubble meint es nichts anderes als, man wird als das Geschlecht wahrgenommen, als was man auch gesehen oder einkategorisiert werden möchte. Das ist mein großes Privileg. Ich glaube, das Privileg haben viele Transmenschen und gerade ältere Transmenschen, die vielleicht schon ausgeprägtere oder gar Transfrauen, die ausgeprägtere Gesichtszüge haben oder Körpermodalitäten. Und
haben dieses Privileg nicht, ne?
Die haben dieses Privileg nicht, genau. Und ich würde auch sagen, es ist deutlich schwieriger, eine Transition mit als Transfrau mit Mitte 40 als mit Anfang 20 zu beginnen. Mhm. Also das ist auch irgendwo mein Privileg und auch mein Privileg, dass unsere Gesellschaft, dass ich mich in einem Zeitalter befinde, wo noch längst nicht alles sicher ist als Transperson und längst auch noch nicht alles so offen ist, wie es oftmals propagiert wird, gerade auch so in Deutschland. Aber wo ich würde sagen, ich habe es deutlich einfacher, da wir gerade in diesem auch in diesem gesellschaftlichen Prozess sind, wo sich das Thema immer mehr aufspaltet. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, das ist auch so eine Sache, während des Podcasts würdest du merken, ich weiche sehr gerne ab. Ich springe immer sehr gerne über meine Gedanken. Um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist es allein deshalb schon nicht beendet und ich glaube, es wird auch nie beendet sein, weil wenn ich damit offen umgehe und gerade auch mit Menschen, die noch nie in Kontakt mit Transpersonen gekommen sind, gerade so in der Datingwelt zum Beispiel, ist es immer noch viel Thema, wird es immer noch viel thematisiert und es werden oft noch unsensible Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hattest du die OP schon oder wie kann ich mir den Sex mit dir vorstellen oder sonst was. Das sind Fragen, wenn eine Transperson damit offen umgeht, die immer noch gestellt werden und ich finde, die sinnbildlich dafür stehen, dass unsere Gesellschaft halt doch noch nicht an dem Punkt ist, wo wir uns so oft verorten und wo wir uns so oft mit, ja, irgendwie ins rechte Licht stellen wollen auch.
Du hast jetzt über das Thema Passing gesprochen und hast vor allen Dingen jetzt dein körperliches Erscheinungsbild angesprochen. Recht wichtig ist ja auch die Stimme. Da geht es ja auch in diesem Podcast vor allen Dingen drum. Vielleicht kannst du da so ein bisschen auch über deinen Werdegang in Anführungsstrichen sprechen. Wo kommst du her? Wo geht's hin? Was ist eigentlich eine weibliche Stimme für dich persönlich? Ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber vielleicht fängst du erst mal an.
Ja, mein Werdegang mit meiner Stimme beginnt, glaube ich, schon so in den Kinderschuhen, weil ich mich schon seit meinem 9. Lebensjahr einfach mit meiner Stimme beschäftige. Eigentlich schon viel früher. Ich stand mit 6 Jahren schon im Zimmer und wir hatten damals, gab es noch die PlayStation, gibt es heute, glaube ich, nicht mehr heute, gibt es, glaube ich, schon die Nintendo Switch und sonst was, aber die PlayStation und es gab SingStar. Und auf SingStar habe ich immer alle, wir hatten irgendwie 2, 3 CDs oder DVDs für diese PlayStation und ich habe immer alles durchgesungen. Und glücklicherweise hatte ich Eltern, die sehr drauf geschaut haben, was ihre Kinder für Interessen haben. Und dann hat meine Mama irgendwann gesagt, ich war schon in so Kinderchören und so, und dann hat meine Mama irgendwann gesagt, willst du nicht Gesangsunterricht nehmen mit 9 Jahren? Und da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich mich mit meiner Stimme auseinandergesetzt habe. Mit der Stimmtransition oder dem Stimmtraining, was ich für mich selbst dann auch gemacht habe, mithilfe dieser Ausbildung auch, na, weil ich bin ja auch Atemsprech- und Stimmlehrerin und habe diese Ausbildung gemacht. War es, glaube ich, dann, ja, so Anfang 2020, als ich die Ausbildung angefangen habe. Also eigentlich genau der richtige Moment, um auch den Input zu bekommen durch das, was ich hier gelernt habe. Wobei auch zu dem Zeitpunkt noch nicht hier an der Schule explizit Stimmtransition oder Stimmtraining für Trans unterrichtet worden ist. Also ich habe mir das eher so über die Inhalte, die ich in der Ausbildung im Stimmeunterricht oder im Gesangsunterricht, im Einzelunterricht.
Über das Allgemeine dann?
Ja, über das Allgemeine. Ich hatte auch eine Verordnung, das wird ja mittlerweile von den Krankenkassen übernommen, bei Transmenschen nicht, weil es Krankheitsgrad hat, aber es muss irgendwo in diesem System eingeordnet werden, damit diese Maßnahmen gezahlt werden und damit quasi der Leidensdruck als pathologisch gilt, weil das oftmals auch eine große Rolle spielt. Und hatte dann auch eine Verordnung, auch bei einer Atemsprech- und Stimmlehrerin in Hannover. Ja, aber das war auch eher nur so unterstützend, würde ich sagen. Also da waren auch nochmal viele Inhalte, die in der Ausbildung dann noch auf mich zukamen, die ich dann auch nochmal quasi mitbekommen habe. Und ansonsten war es für mich ganz viel mit meiner Stimme rumexperimentieren. Experimentieren, was kann ich mit meiner Stimme machen und was sind für mich relevante Parameter. Und deshalb auch zu der Frage, was ist für mich eine weibliche Stimme? Ganz viele meiner Klientinnen, meiner Trans-Klientinnen, die zu mir ins Stimmtraining kommen, sagen sofort, wenn ich sie frage, weil ich das auch immer frage, was bedeutet für dich eine weiblich gelesene Stimme, eine männlich gelesene Stimme, eine nicht-binäre Stimme, sind ja auch durchaus Menschen, die da Gleichgewicht in ihrer Stimme bekommen wollen. Ganz viele sagen, bei einer weiblich gelesenen Stimme ist eine höhere Stimme. Und das war für mich lange auch ein Thema, wo ich mir so den Kopf drüber zerbrochen habe. Und ich glaube mittlerweile, und das kann man mittlerweile auch belegen durch Studien, es gibt aktuellste Studien, die belegen, dass die Tonhöhe, also der Tonumfang von weiblich gelesenen Stimmen zu männlich gelesenen Stimmen, ich rede jetzt von Cis-Menschen in dem Falle, gar nicht mehr so maßgeblich ist für das Passing, für das, wie das Außen eine Person einkategorisiert. Ich glaube, es ist mittlerweile nur noch, wenn wir jetzt auf musische Ebene gucken, eine Quart oder so, die sich eine weibliche Stimme von der Tonhöhe her zu einer männlichen Stimme, cis-männlichen Stimme, unterscheidet. Und das ist nicht viel irgendwie, das sind vier Ganztöne. Und deshalb habe ich gelernt, dass eigentlich andere Parameter, wie zum Beispiel, wo resoniert die Stimme, wie sind die Stimmein- und Absätze, viel maßgeblicher sind. Natürlich würde das ein Laie nie auf der Straße sagen. Der würde gleich sagen, wenn man ihm die Frage stellen würde, was ist für dich eine weiblich gelesene Stimme, eine männlich gelesene Stimme, die Person würde gleich antworten, weibliche Stimme ist höher, würde ich mal so sagen. Mhm. Einfach weil das Wissen darüber oder dieses analytische Wissen darüber nicht da ist. Mhm. Und ich musste lernen oder habe für mich auch gelernt, dass ganz andere Parameter und Bausteine damit reinspielen tatsächlich.
Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass du jetzt selbst das zur Profession ja gemacht hast, also deinen Werdegang nutzt, um anderen jetzt zu helfen, die in der gleichen Situation sind.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen davon, wer kommt da zu dir, wie arbeitest du, gibt's da ein Schema F, wo man sagen kann, das ist immer das, wie ihr so vorgeht, oder ist das sehr individuell?
Also es kommen zu mir wirklich verschiedene Menschen, und das ist ja auch so der Ansatz Schlafhorst anders, und wirklich jeden einzelnen Menschen in seiner Individualität und Ganzheitlichkeit zu sehen. Es kommen zu mir nicht nur Transfrauen, also tatsächlich häufiger Transfrauen als Männer oder nicht-binäre Personen schon, weil in der Hormongabe durch die Hormontherapie sich der Kehlkopf durch das Testosteron, wenn wir jetzt von einem Transmann ausgehen, nochmal wirklich verändert. Also die Stimme bricht, Stimmbruch haben ja auch Frauen, bloß halt nicht so gravierend wie vielleicht Cis-Frauen. Und Transmänner haben durch die Testosterongabe wirklich nochmal einen sehr entscheidenden Stimmbruch, weshalb ich glaube, das Klientel auch eher weniger ist. Ich hatte aber auch durchaus schon Transmänner bei mir, die gesagt haben, die Hormontherapie war jetzt nicht, was das stimmliche Ergebnis, nicht ausreichend, nicht gänzlich zufriedenstellend, was ja auch super individuell ist einfach. Ne? Und deshalb sind es schon hauptsächlich Transfrauen. Also die
kurze Zwischenfrage, könnte man auch eine Mutationsstimmstörung während des hormonellen, also der Einnahme von Hormonen bekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich schon eine Person, eine nicht-binäre Person, die zu mir gekommen ist, weil die Stimme vom Stimmumfang in der Singstimme her, die Person hat auch gesungen, nicht mehr so wie früher war, und das Testosteron war schon niedrig dosiert. Also in Absprache mit den EndokrinologInnen kann das ja auch auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche angepasst werden, wie man die Hormongabe verabreicht. Und die Person hatte tatsächlich auch in der Tonhöhe echt gar keine Möglichkeit mehr. Deswegen, ich glaube, das schon, kann schon passieren, aber ich glaube, es ist da auch eher so die Ebene Wahrnehmung und wie kann ich mit meiner neuen Stimme oder mit meiner vielleicht passenderen Stimme jetzt umgehen.
Genau, du sprichst jetzt gerade von neuer Stimme und alter Stimme. Das würde mich auch bei dir persönlich interessieren. Also hast du noch eine alte Stimme? Hast du zwei Stimmen? Oder?
Ja, eigentlich, aber das würde ich, glaube ich, sogar revidieren, was ich gesagt habe mit neuer Stimme. Das ist jetzt natürlich meine Stimme. Und habe ich noch eine alte Stimme? Also ich kann noch in eine männlich gelesene Lage reingehen. Ich kann das noch machen, aber ich glaube, es ist, wenn ich das tue, fühlt es sich für mich auch nicht mehr natürlich an und nicht mehr physiologisch an, weil ja einfach gewisse Muskeln und ja gewisse innervierte Schleimhäute so trainiert werden auf Dauer, dass sie in der alltäglichen Benutzung, dass sich das dann als neuer Habitus, neues Muster, als Automatismus etabliert. Deshalb habe ich, glaube ich, gar keine alte und neue Stimme mehr. Also das ist jetzt meine Stimme, wie sie ist. Und das sage ich auch immer meinen KlientInnen, weil ich das super wichtig finde. Stimme ist nichts Festes, nichts Starres, nichts, was einen Jetzt-Zustand hat. Ich habe gerade eine Klientin zum Beispiel, die super viel psychisches Leid auch gerade mit sich bringt und gerade frisch aus einem Klinikaufenthalt ist. Und der ich gesagt habe, wenn jetzt gerade andere Sachen wichtiger sind, dann ist es okay, wenn wir das Stimmtraining auch wann anders fortsetzen, wenn du mehr Kraft und mehr Aufnahmefähigkeit dafür hast. Weil, was natürlich auch ja einfach wegleitend dafür ist, dass die Stimme sich ändert, ist eine Übungsroutine, dass sich das wirklich ins alltägliche Geschehen integriert, um dann irgendwann einfach auch nur noch zu sprechen, weil darum geht's ja. Also nicht drüber nachzudenken in Alltagssituationen bei der Bäckereifachverkäuferin, wie muss ich jetzt meine Stimme formen, wenn ich den Mund aufmache, sondern einfach so sein. Ja. Ne? Und der habe ich auch schon gesagt, wenn jetzt nicht der Zeitpunkt ist, dann ist es auch okay, weil auch dann, wenn wir in 2-3 Jahren nach deinem Abitur weitermachen, ist deine Stimme noch formbar. Das ist ein junges Mädel, die ist 16 Jahre alt irgendwie, und das finde ich auch nochmal wichtig, das zu sagen. Natürlich verhärtet sich der Kehlkopfknorpel mit der Zeit. Das ist ja einfach was passiert. Deswegen kann es schwieriger werden, aber ich würde das nicht pauschalisieren. Ich glaube, letztendlich ist Stimme was Fluides, was Wandelbares.
Das heißt, wenn du jetzt mit deiner jetzigen Stimme sprichst, ist es nichts, worüber du aktiv nachdenkst, sondern es ist das, was automatisch rauskommt.
Ja.
Und das, was du noch erzeugen kannst, das wäre etwas, wo du aktiv drauf Zugriff nehmen kannst und das verändern kannst.
Ja, also jetzt denke ich natürlich in der Podcast-Situation auch nochmal mehr darüber nach.
Ja.
Gerade weil es ja um das Thema Stimme auch geht.
Das tue ich ja aber auch, wenn ich spreche. Ja, ja. Also es ist ja auch jetzt nicht eine völlig natürliche Situation. Hier sind jetzt so Mikrofone vor unseren Mündern und da sprechen wir rein. Das ist jetzt ja nicht natürlich, dass wir einfach nur beim Kaffee zusammensitzen, auch wenn hier Kaffee auf dem Tisch steht.
Ja.
Und trotzdem merke ich, dass ich zum Beispiel eher auf Artikulation jetzt gerade achte. Ich merke zum Beispiel, dass ich darauf achte, dass meine Einatmung jetzt nicht so stark hörbar ist. Und vielleicht sind das bei dir andere Parameter. Kannst du sagen, worauf du jetzt eher achtest?
Oh, ich glaube, ich achte eher auf, also jetzt in der Situation achte ich, glaube ich, gerade eher auf eine Weichheit. Ich würde gerne auch nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Ich Stimme, wie gesagt, ist nichts Starres und ist auch nichts, was immer gleichbleibend ist. Deswegen, und das sage ich meinen Klientinnen auch, ist das auch mal völlig okay, wenn sie mal wieder absagt. Das passiert mir immer noch, solange ich mich jetzt mit meiner Stimme auch schon beschäftige im Alltag, dass ich nach einem langen, anstrengenden Tag, dass die Stimme dann auch mal, wenn man sich in den Sessel haut, dann auch immer runtergeht irgendwie. Ne? Und das ist okay. Oder gerade in so sehr emotional geleiteten Situationen, wie zum Beispiel beim Lachen oder beim Weinen, wo einfach der Körper oder der Geist-Körper Zusammenhang überhand nimmt quasi. Es ist total natürlich, dass die Stimme auch mal wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkommt. Und auch das kann man trainieren. Und da stelle ich dann aber meine Klientin immer so ein bisschen vor die Frage, willst du in einer emotionalen Situation, wo du deinen Körper quasi freien Lauf lässt, deine Emotionen freien Lauf lässt, überhand nehmen über diese Emotionen und quasi bewusst steuern? Oder willst du der Emotion freien Lauf lassen? Na, weil ich find's eigentlich ziemlich schade in einer Situation, wo ich gerade lauthals mit meinen Freundinnen lache, zu sagen, oh, okay, das war jetzt aber schon ganz schön männlich, diese Lache. Das fände ich total schade. Aber klar, auch das kommt vor und auch diese Fragen werden mir gestellt. Jetzt bin ich schon wieder abgewichen.
Völlig in Ordnung. Das heißt, dieser Beratungsanteil, das höre ich jetzt auf jeden Fall raus, dass der einfach sehr, sehr groß ist und dass es vielleicht gar nicht unbedingt immer darum geht, jetzt aktiv an der Stimme zu arbeiten oder an der Artikulation oder an der Atmung, sondern eigentlich über ganz viele Situationen, die im Alltag vorkommen, zu sprechen und zu schauen und da ja auch deine Erfahrungen mitzuteilen. Also das zeichnet sich ja jetzt als Therapeutin auch total aus, dass du ja das nicht nur also nachempfinden kannst, so vom Verstand her, sondern du kannst es wirklich nachfühlen, weil du es selbst durchlaufen hast, durchläufst, jeden Tag erfährst.
Ja, total. Also ich glaube, die Grundlage für die Arbeit mit in der Stimmtherapie generell ist so meine Erfahrung, aber auch die Grundlage im Stimmtraining mit trans- und nicht-binären Menschen ist einmal das Know-how. Wie spreche ich die Person an? Ich frage auch jede Person, die zu mir kommt, gleich zu Anfang, was sind deine Pronomen? Wie kann ich dich ansprechen? Also sei es denn, das ist vorher schon in Erfahrung irgendwie gelangt. Und ich glaube, und das musste ich auch lernen, wir TherapeutInnen, Atem-, Sprech- und StimmlehrerInnen, ErgotherapeutInnen, Physios, was es nicht noch so alles auf dem, oder allgemein auch LehrerInnen im Einzelunterricht, Gesangslehrerin, also alles, was im zwischenmenschlichen sozialen Kontakt stattfindet, gerade auch in therapeutischen Berufen. Wir sind auch immer zu einem kleinen Prozentanteil auch PsychotherapeutInnen. Auch wenn wir das nicht offiziell auf dem Papier stehen haben, ist so meine Erfahrung. Weil gerade im Stimmtraining mit Transmenschen, da kommen Leute zu mir, die krasses Borderline haben. Die, wie gesagt, frisch aus einem Klinikaufenthalt, aus einer geschlossenen kommen. Leute, die stark suizidal sind. Und das dann komplett auszuschalten, gerade weil das Thema Stimme sowas sehr Intimes ist und weil es oft auch sehr, sehr unangenehm ist für die Person in so Situationen, wenn man Aufnahmen macht, was total relevant ist dafür, einfach, dass die Eigenwahrnehmung stärker wird für die eigene Stimme, um dann auch als Grundlage darauf, was maßgeblich verändern zu können. Es ist total unangenehm, Aufnahmen zu machen für viele meiner KlientInnen. Und gerade da ist es wichtig, betreuend und auch irgendwo ja, psychotherapeutisch zu agieren. Weshalb es ja auch Fortbildung gibt für Stimmtraining mit trans- und nicht-binären Menschen. Das ist nicht nur inhaltlicher Input fürs Training, sondern einfach auch sehr viel, wie spreche ich die Person an? Na, weil ich persönlich befinde mich, ich bin Mensch, ich bin sehr viel in queeren Kreisen, also natürlich auch durch meinen Beruf, aber durch die Beratung im Andersraum bin ich auch sehr viel in queeren Kreisen unterwegs, habe mit sehr vielen Leuten aus der Szene Kontakt. Für mich ist das mein täglich Brot, ja, total. Und ich glaube, für Menschen, die neu in das Thema reinstarten, ist es dann aber auch total wichtig, sich zu informieren, wie gender ich richtig. Ich habe jetzt letztes Jahr eine Fortbildung gemacht zu der LaCroix-Stimmtransitionsmethode nach Thomas Lascheid und Stefanie Kruse, was so die Gurus sind quasi. Ist Gurus das Plural? Guri? Gurus?
Gurus, ich glaube schon.
Die Gurus sind, das quasi, was die Thematik angeht, quasi die dieses Konzept erstellt haben, was auch super, ja super überschaubar ist, einfach so super funktional. Das vielleicht auch nur nochmal zu deiner Frage, ob es da so ein Schema gibt. Also es gibt schon, wie gesagt, Bausteine einfach, nach denen ich echt meistens auch so ein kleines Programm durchführe. Aber das ist ja einfach auch super individuell, mit welchem Baustein ich anfange, was bringt die Person schon mit, was hat die Person vielleicht auch schon, wo ich so sage, okay, und was wünscht sich die Person selbst auch, ne? Weil wenn eine Person zu mir kommt, die sagt, sie will eine höhere Stimme, dann sage ich, okay, kann ich verstehen, aber hat Tonhöhe was für dich mit der weiblichen Stimme zu tun oder hat es generell was mit der weiblichen Stimme zu tun? Und dann hören wir uns erstmal so ein paar Stimmbeispiele von cis-weiblichen Personen oder cis-männlichen Personen an, um mal zu schauen, was überhaupt diese Bandbreite an Stimmen bietet und wie unterschiedlich Stimmen sind.
Ja, weil es ja nicht die weibliche Stimme gibt, nein, oder die eben männliche Stimme.
Genau, also es ist nicht das Heidi Klum-Schema und ich glaube auch, die meisten meiner KlientInnen wollen gar nicht klingen wie Heidi Klum. Ja. Und ich frage dann auch, hast du Stimmvorbilder? Bring doch mal was mit, lass uns das mal zusammen anhören und analysieren. Was macht die Person da? Wie klingt die Person? Und das auch mit, weil viele sehr beurteilend dann natürlich damit umgehen, von wegen, oh, die Stimme klingt aber ganz schön männlich oder weiblich. Und dann aber auch zu lernen, mit einem analytischen, stimmgeschulten Ohr damit umzugehen. Ist das eine helle Stimme, eine dunkle Stimme? Klingt sie rau, klingt sie heiser, klingt sie für dich hart, weich, ne? Das mit Begriffen, mit sensibleren Begriffen zu umschreiben, um einfach diese Wertung daraus zu nehmen. Weil das machen wir Menschen ja generell schon, uns zu bewerten. Das machen wir auch mit unserer Stimme. Und es ist auch völlig okay, das sage ich auch immer dazu zu sagen, oh, die klingt jetzt aber scheiße. Das war scheiße, was ich mit meiner Stimme gemacht habe. Total natürlich, aber dann im zweiten Impuls wirklich darauf einzugehen, okay, warum klingt jetzt meine Stimme scheiße? Oder warum habe ich das gerade auch so empfunden? Also meine Klientinnen kriegen auch wöchentlich, die sind schon alle immer total genervt davon, manche schreiben sich es auch mittlerweile in ihren Kalender, die kriegen wöchentlich so ein Tagebuch von mir mit, um Situationen, Wahrnehmung zu notieren, wie sich ihre Stimme in bestimmten alltäglichen Situationen, weil es ja einfach darauf ankommt, wie die Stimme dann im alltäglichen Leben ist, um darauf einzugehen, was ihre Stimme in gewissen Situationen gemacht hat und wie sie das wahrgenommen haben, einfach um diese eine Wahrnehmung ist ganz viel auch ein Thema. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehme ich mich selbst im Raum wahr? Wie nehme ich meine Stimme wahr? Und andere Stimmen wahr? Und Ja.
Nutzt du da irgendwelche technischen Hilfsmittel? Kannst du irgendwelche Apps empfehlen oder auch eine Nicht-Empfehlung aussprechen?
Ja, also Apps benutze ich immer ganz gerne auch, weil oft das Thema Tonhöhe bei meinen Klientinnen ist. Also gerade wenn es zum Beispiel um das Thema, was so auch ein sehr, sehr relevanter Baustein ist, ist die Masse quasi der Stimmlippen. Wie viel Masse setze ich ein? Ne? Also für viele meiner Trans-Klientinnen ist es halt wünschenswert, eine Randkantenschwingung zu haben, also eine Feinschwingung. Und trotzdem das aber in einer sehr präsenten,
nicht leisen Stimmqualität, genau, sondern einer normalen angesprochen.
Ich nenne immer gerne die Bäckerei-FachverkäuferInnen-Situation, weil wenn dann irgendwie draußen noch Verkehr ist und die Leute, es ist laut da drin und dann fragt sie, was hätten sie gern irgendwie, ne? Dann schon, und die schreit dir dann über den Tresen. Und wenn du dann in der Randkante sagst, ich hätte gerne 2 Mehrkornbrötchen, dann ist das schön und dann ist es auch vielleicht für dich konform, aber die Frau wird dich nicht oder die Person wird dich nicht verstehen. Deswegen auch wichtig, eine Masse zu generieren. Und da benutze ich immer ganz gerne, weil die meisten meiner KlientInnen sehr, sehr schwer finden zu differenzieren zwischen Tonhöhe und Stimmfunktionen, also wie sie die Masse quasi generieren oder bestimmte Masse-Funktionsbereiche einschalten, benutze ich gerne Sing Sharp. Das ist eine App eigentlich für SängerInnen. Und da gibt es so einen Tuner, der sehr, sehr veranschaulichend dafür ist, auf welcher Tonlage sie gerade sind. Und den benutze ich gerne einfach, um die Tonlage zu halten, weil die meisten, viele KlientInnen nicht mit musikalischen Vorkenntnissen zu mir kommen und auch von der Intonation nicht so sicher sind. Und das ist immer sehr, sehr visualisierend quasi für die Tonhöhe.
Ja.
Einfach um gewisse Funktionen unabhängig von Tonhöhe und auch Lautstärke abrufen zu können, weil das die Grundlage dafür ist, dann quasi den Transfer in vielleicht auch eine höhere Tonart zu bekommen. Es gibt noch Voice Tools, das ist eine App, die speziell für Trans-Menschen, nicht-binäre Menschen entwickelt worden ist.
Da muss so eine Zuordnung liefert, ne?
Genau, die so sehr kategorisierend ist in, das ist die männliche Range und das ist die weibliche Range, aber halt das ausmacht anhand von Tonhöhe. Also selbst wenn ich mir diese App jetzt hier vorlegen würde, wäre ich, glaube ich, noch im nicht-binären männlichen Bereich. Und die benutze ich eigentlich kaum mehr, weil ich das einfach, weil sich da so viel gewandelt hat, ne? Was ich auch so schön finde, weil der Grund, warum Frauenstimmen auch von der Tonlage abgesunken sind, ist einfach, dass wir uns mehr emanzipieren, dass Feminismus einfach ein immer größeres Thema wird, dass Frauen mehr in Führungspositionen kommen. Und genau, das versuche ich relativ zu Anfang, ne, wenn diese Frage aufkommt, was eine weibliche oder männliche, was macht eine Stimme für dich aus, wie du sie gern hättest? Und du merkst, ich sage auch immer schon, wie du sie gern hättest, einfach um nicht immer so kategorisch zu denken, okay, du willst eine weibliche Stimme, dann brauchst du das und das und das. Was willst du? Was stört dich an deiner Stimme? Und das gemeinsam herauszufinden. Und deswegen, klar, gibt es diese Bausteine, aber es ist halt nicht immer das Schema F und genau, es ist super individuell.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel über konventionelle Therapie gesprochen. Es gibt ja sozusagen noch ein großes anderes Feld, das da heißt Operationen.
Ja.
Kannst du da irgendwie sagen, wie du persönlich dazu stehst oder was für eine Empfehlung du einer Person, die jetzt zu dir kommt, abgeben würdest? Ja. Oder wann du vielleicht auch sagst, so jetzt sind wir hier irgendwie auch an eine Grenze gestoßen, hier geht es irgendwie nicht weiter, da braucht es, wenn du an dieser Tonhöhe hängst, da brauchst du nochmal eine Operation. Kim Gutowski aus Hamburg, der hat uns über die Glottoplastik recht viel schon erzählt. Wie ist da dein Standpunkt?
Also, mir persönlich fällt es schwer, nicht, was die Operationen angeht, wertend zu sein, aber letztendlich ist es genau.
Vielleicht kannst du auch kurz sagen, ob du selber eine Operation hattest oder nicht.
Ja, also quasi stimmverändernde Maßnahmen gibt es in Deutschland, glaube ich, 2 gute Adressen dafür. Ich selbst hatte jetzt keine direkte OP quasi an meinen Stimmlippen. Also ich habe nichts an meiner Stimme direkt verändern lassen, sondern quasi nur an der Optik des Stimmapparates, weil, wie gesagt, durch ein testosteronbeeinflusster Kehlkopf vorwächst, die Stimmlippen wachsen und der Kehlkopf kippt vor. Und das ist ja oft auch dieses Merkmal, was als Adamsapfel bezeichnet wird, einfach weil Adam einen hatte und Eva nicht. Und was halt auch optisch oftmals als männlich gelesen wird. Deswegen habe ich mir den vor etwas über einem Jahr an der Charité quasi verkleinern lassen. Der wurde abgeschliffen. Im Nachhinein, also das Ergebnis ist gut erfolgt und es ist alles auch gut verlaufen. Was ich bloß sagen muss, dass ich meine Stimme nach der OP im Hinblick auf die Singstimme, also auf eine sängerische Leistung, schon verändert hat, indem sie eingeschränkter war in der Tonhöhe. Das ist aber mein Erfahrungswert. Ich glaube, auch das ist super individuell und ich habe ja auch einfach, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Transmenschen, die halt nicht aus dem Bereich Logopädie, Atemsprech- und Stimmlehre kommen, so ein bisschen eine geschärftere Wahrnehmung dafür, wie meine Stimme funktioniert und vorher auch funktioniert hat. Das habe ich schon gemerkt, das regeneriert sich jetzt nach und nach immer mehr, auch durch eigene Nachsorge. Genau, generell zu stimmverändernden Maßnahmen stehe ich zwiegespalten. Ich glaube, es kann eine Hilfe für Personen sein, die nach, keine Ahnung, 3-4 Verordnungen nicht weiterkommen und die sagen, die wollen es jetzt in Angriff nehmen, weil der Geduldsfaden einfach auch generell, was alle medizinischen Maßnahmen während einer Transition angeht, oft auf die Probe gestellt wird, weil das medizinische System immer noch sehr 1980 ist.
Wenn wir jetzt von Verordnung sprechen, das sind ja 10 Einheiten. Wie oft triffst du dich denn eigentlich mit den Transpersonen? Einmal die Woche, zweimal die Woche?
Ja, also das ist auch super individuell. Die meisten sehe ich wöchentlich. Wenn eine Person sagt, sie würde gern zweimal kommen, weil die Verschreibungsmenge, es ist wie gesagt 10 Behandlungseinheiten, 45 Minuten in der Regel. Und genau, aber die meisten kommen einmal die Woche. Ja. Und das habe ich auch bislang so als gut befunden, weil oftmals eine Woche Zeit dazwischen nochmal braucht, um das in der Stunde Ausgeübte nochmal für sich zu Hause zu rekapitulieren und zu erproben. Auch da sage ich zum Beispiel immer, schick mir meine Aufnahme und ich schreibe dir dann irgendwie, was ich denke und dann hören wir uns das in der nächsten Stunde nochmal an. Und doch, das habe ich so als gutes Maß empfunden. Ich glaube, was so ein bisschen bei vielen Transmenschen der Irrglaube ist, generell was operative Maßnahmen angeht, aber auch insbesondere die stimmverändernden phonochirurgischen Maßnahmen, ist, dass es schnell geht. Und ich kann es total nachvollziehen, einfach auch aufgrund meiner eigenen Vita als Transperson. Das Leid ist ab einem gewissen Punkt so groß, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt alles schnell verändern. Es muss sich jetzt was ändern, sonst kann es nur schlechter werden. Und deswegen ist der Wunsch nach Veränderung gerade zu Anfang, wenn die Hormontherapie vielleicht noch nicht erfolgt ist und einfach das Wohlbefinden in seinem Körper nicht das Beste ist, ist gerade das Verlangen danach so groß. Aber das ist allerdings, das spreche ich meinen KlientInnen meistens auch relativ schnell ab, falls die Frage nach einer operativen Maßnahme aufkommt, da allein vor phonochirurgischen Maßnahmen, der Glottoplastik, was glaube ich in Deutschland die einzige und geläufigste Maßnahme gibt. Es gibt noch andere phonochirurgische Maßnahmen im Ausland, zum Beispiel die epiglottale Approximation, irgendwie sowas. Also da wird quasi der Kehlkopf an den Ringknorpel angenähert, was auch irgendwie ein super... Also ich habe mir sowas mal angeschaut, so Live-OP-Videos, sieht aus wie in einer Metzgerei, was da teilweise gemacht wird, aber genau, es gibt verschiedene Maßnahmen, aber in Deutschland sind die geläufigsten, die Glottoplastik oder ich glaube die einzige geläufigste.
Genau, mich würde interessieren, wie du grundsätzlich dazu stehst oder was für Erfahrungen du auch vielleicht mit KlientInnen dazu gemacht hast. Ja. Also du hast jetzt schon gesagt, der Wunsch danach ist, das zu tun, weil die Erwartung ist, es geht schnell, buff, hier ist die Operation und dann zack, ist da die neue Stimme.
Genau.
Ja, aber es lässt ja jetzt vermuten, so ist es nicht.
Nee, die Erwartung ist, dass die Stimme auch total weiblich ist. Und ich hatte auf der Fortbildung letztes Jahr kurzzeitig quasi in so 1:1-Verfahren, wo quasi die Gruppe dann auch nochmal mitgelernt hat, eine Trans-Klientin, die diese OP auch gemacht hat, wo die Tonlage definitiv angehobener war als zuvor. Allerdings die anderen Parameterbausteine, von denen ich gesprochen habe, sich natürlich nicht verändert haben. Ne? Weil die Stimmlippen werden ja quasi künstlich verkürzt, also zugenäht und meistens auch noch mit Hyaluronsäure unterspritzt. Unterfüttert, genau. Und die Tonlage wird sich dadurch anheben, auf jeden Fall. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Ursprung. Eine weibliche Stimme heißt nicht eine höhere Stimme. Genau. Ja. Und das wird sich dadurch nicht ändern. Und die meisten Klientinnen denken halt, die OP ist getan und dann ist halt vorbei. Ja. Vorgeschrieben ist aber auch durch die Krankenkassen, durch die medizinische Leitlinie, dass davor schon mal 2 Verordnungsstimmtherapie erfolgt haben müssen.
Und das hinterher als Nachsorge sicherlich auch.
Natürlich, ne? Genau, als Nachsorge entweder in der Klinik, wo dann die OP gemacht worden ist, muss auch nochmal eine Nachsorge passieren oder halt in einer logopädischen, eine ambulante Behandlung dann in der Praxis. Und das ist, wie gesagt, meist der Irrglaube, dass man lässt sich dann operieren und dann ist alles toll. Mhm. Und das Risiko dabei bei dieser OP besteht halt auch gerade einen Monat nach der OP, dass diese sehr frische Naht wieder aufreißt. Deswegen muss zuvor halt auch als Vorsorge ein Anti-Hust- und Schnupftraining quasi erfolgen, weil der subglottische Druck sonst so sehr auf die Stimmlippen prallt, dass diese Naht aufplatzen kann. Und dann ist sowieso erstmal. Und das sind so ein paar Sachen. Ich persönlich, wenn ich jetzt mein persönliches Urteil geben könnte für die OP, würde sagen, ich würde es keinem raten, ich würde es nicht machen, einfach weil das Verfahren mir dann doch noch zu unerforscht ist. Wie gesagt, das machen meines Wissens nach auch nur zwei OperateurInnen, die es bestimmt gut können, denen ich das auch nicht unterstellen möchte, dass sie das nicht erfolgreich machen könnten. Also man sieht ja auch eine Erfolgsquote, gerade auch im Medical Voice Center in Hamburg. Der Professor Dr. Hess macht das da. Und das ist, glaube ich, ein super Chirurg. Ich persönlich würde aber erstmal alles quasi alles mit konservativen Maßnahmen wie der Stimmtherapie, dem Stimmtraining quasi versuchen. Genau, aber ich habe auch durchaus Klientinnen, die sich der Maßnahme unterziehen wollen. Und das ist so ein bisschen wie im Gesangsunterricht, finde ich, also bloß ein bisschen gelinder ausgedrückt, wenn eine Schülerin zu mir kommt und sagt, sie möchte gerne Klassik singen, aber ich will absolut nicht Klassik unterrichten, ich habe gar keinen Bock drauf. Dann ist das mein persönliches Urteil oder meine persönliche Einstellung. Trotzdem versuche ich ja dem Wunsch meiner Schülerin nachzugehen. Und ich sage ja keiner Person irgendwo, nee, tu das nicht. Wenn die Person fragt, was mein persönliches Denken darüber ist, dann äußere ich das auch. Aber das ist nicht mein Bier tatsächlich. Die Person weiß immer noch am besten, was für sie gut ist.
Ja. Ich hätte jetzt noch 2 Fragen zum Abschluss. Ja. Die erste wäre, was ist an deiner Arbeit schlafhorstisch?
Total vieles. Also ich benutze Schlafhorst Andersen eigentlich ergänzend. Also ich arbeite, würde ich sagen, schon methodenübergreifend. Und das hatte, glaube ich, die Ulla Beushausen auch gesagt, dass es am Ende irgendwie immer die Kombi aus verschiedenen Methoden ist.
Methodenmix eigentlich. Methodenmix.
Und man entwickelt ja auch so seine eigene Art zu unterrichten, zu therapieren, zu coachen, whatever. Ich finde, als Grundlage fürs Stimmtraining bin ich super großer Fan der Lagru-Methode, muss ich sagen, weil sie sehr funktional ist. Und Schlafhorst Andersen bietet ja einfach so sehr viele Übungen, die dann nochmal sich ganz vereinzelt abwandeln lassen. Das Tolle ist, ich benutze Schlafhorst Andersen immer ergänzend, wenn ich merke, okay, an einer anderen Stelle am Körper hakt es jetzt vielleicht. Ne, wenn die Schultern zum Beispiel in den Hypertonus kommen, merke ich, dann mache ich vielleicht da nochmal was. Oder es fehlt die Mittelkörperspannung. Oder der Phonationsbogen ist überzogen und der schränkt jetzt gerade die Stimmqualität irgendwie ein. Dann mache ich vielleicht nochmal einen Atemstorch oder so. Und benutze das beides. Also ich integriere es schon sehr da rein. Aber ich bin generell in meiner Arbeit Fan von so sehr basischem Know-how, weiß, wie es funktioniert. Und ich sage auch jeder Person, die zu mir kommt, das ist kein Hexenwerk. Und wir zaubern dir jetzt hier nicht eine andere Stimme, sondern es ist genauso wie das Training im Fitnessstudio, ein ganz funktionales Training, bloß für den Stimmapparat, die Atmung, das Zwerchfell und die oberen Extremitäten in der Resonanz und die Schleimhäute. Und das ist nichts anderes. Was es letztendlich braucht, damit natürlich eine Veränderung stattfindet, ist die Eigenbereitschaft. Aber die braucht es eigentlich in jeder Therapie. Bloß wo ich manchmal das Gefühl habe, die ist bei meinen TransklientInnen vielleicht noch höher als bei meinen StimmpatientInnen, KlientInnen, weil da die Eigeninitiative höher ist, sich eine Verordnung zu holen. Und viele Menschen, die zum Beispiel organische Dysphonien, Stimmstörungen damit zu mir kommen, haben dann halt, weil dieses System ja noch sehr hierarchisch ist, diese Verordnung von einer Ärztin bekommen und denken dann, sie müssen das jetzt machen. Mhm. Also oftmals ist da die Bereitschaft gar nicht so hoch. Mhm. Wenn dann die Frau Müller mit Rheinkoödem zu mir kommt und ihre Schachtel Kippen dann am Tag raucht, dann, wenn das fein für sie ist, dann soll sie es machen irgendwie. Und das, so gehe ich eigentlich bei jeder meiner Stimmpatientin, Klientin dran. Wie kann es deine Lebensqualität bereichern? Mhm. Und nichts anderes ist es ja auch bei den TransklientInnen.
Und zum Abschluss würde mich noch interessieren, ob du irgendein Beispiel aus der Praxis hast, irgendeine bestimmte Person, an die du gerne denkst, so ein Best-Practice-Beispiel. Ja, da fällt dir gleich was ein.
Und wir sind mittlerweile auch Freundinnen geworden. Mhm. Die hat einen Wahnsinn, und das ist auch das Schöne irgendwie im Stimmtraining mit Transmenschen, einfach zu sehen, was diese Menschen nicht nur optisch, äußerlich für eine Entwicklung durchmachen, sondern auch charakterlich,
persönlich.
Mhm. Das ist so der Wahnsinn, und das ist deswegen manchmal auch einfach nur schön zu sehen, wenn eine Klientin irgendwie total geknickt, stark depressiv reinkommt und dann aber mit einem Lächeln rausgeht. Und das ist manchmal schon, das reicht manchmal schon als Ergebnis irgendwie aus. Und die hat letztes Jahr unglaublich große Schritte gemacht und hat innerhalb von, wir hatten, glaube ich, zwei Verordnungen, und ich habe das meinen Eltern dann tatsächlich mit ihrem Einverständnis mal vorgespielt. Also alles anonymisiert tatsächlich, habe aber auch ihr Einverständnis bekommen, das generell als Sample zu nutzen. Mhm. Und meine Eltern hätten nicht erkannt, dass das ein und dieselbe Person sind. Wow. Tatsächlich. Und sie hat mir dann selbst auch berichtet, sie war letztes Jahr in Thailand quasi für ihre geschlechtsangleichende Operation, und hat mir dann berichtet, dass sie mit ihrer Krankenkasse telefonieren musste. Aber rein von den Daten her, so Namens-, Personen- und Standsänderung war noch nicht erfolgt, mhm. Wurde ihr gesagt, ja, aber ist das ihr Mann? Weil ihre Stimme schon so, ja, wie schön, genau, das war für mich so das schönste Urteil, das hat sie mir dann auch total emotional geschrieben, und ich meinte dann, das ist doch super, und sie musste dann tatsächlich am Telefon ihre Stimme feststellen, um zu beweisen, dass sie das ist.
Ja.
Genau. Und
mal in die andere Richtung, ja. Missgendern.
Ja, total, und das war für mich so ein Glanzbeispiel irgendwie. Das,
total schönes Beispiel.
Ja.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich danke dir herzlich.
Dankeschön dir.
Die heutige Folge ist aus meiner Sicht etwas ganz Besonderes, da sie zum einen die TherapeutInnenperspektive als auch die PatientInnenperspektive abgebildet hat. Und das zum Teil in einer Person. Ich habe gemerkt, dass das Thema noch lange nicht ausgeschöpft ist und freue mich daher auf weitere Folgen. Zudem hoffe ich, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.